der vor gut einer Woche Fußball-Schweizer Nationalmannschaft im Viertelfinale von der Euro 24 gegen England in Penaltyschüssen verloren haben, haben manche so das geflügelte Wort benutzt, das heisst, du kannst nicht immer gewinnen. Wir brauchen den Satz auch, wenn wir eine Enttäuschung erlebt haben oder wenn wir vielleicht nicht nach unseren eigenen oder nach den Vorstellungen von anderen geliefert haben. Du kannst nicht immer gewinnen. Mit Gott zusammen, und jetzt sage ich ganz einen gewagten Satz, kannst du es nicht streichen. Du kannst immer gewinnen. Du kannst immer gewinnen. Mit ihm ist jeder Mensch auf der Siegerseite. Unter seinem Banner laufen Gewinner. Die gewagte Aussage möchte ich heute Morgen verifizieren an einer Geschichte vom Volk Israel auf der Wüstenwanderung zwischen Ägypten und Kanaan, wo ja ein wunderbares Bilderbuch ist für die Nachfolge von der Nachfolge Jesus. Ich lese aus 2. Mose 17, der Text ist von 8 bis 16, ich lese mal Vers 8. Was heißt, als die Israeliten noch in Rephidim lagerten, wurden sie von den Amalekitern angegriffen. Das ist die Ausgangslage für ihre Geschichte. Israeliten sind von den Amalekitern angegriffen. Das ist der allerärgste Feind, den sie hatten. Immer wieder sind die auf der Bildfläche auftaucht und haben ihr Leben vermisst und ihre Lebensqualität abgesetzt. Das ist der ärgste Feind gewesen. Nicht wenig Medien und israelitische oder israelische Politiker identifizieren die Hamas mit den Amalekitern identifizieren. Darum hat Gott auch gesagt, wegen den Amalekitern, die immer wieder gekommen sind, sie sollen das Volk, die Amalekiter, die Ärgsten finden, ausrotten. Ich lese Vers 14 aus dem gleichen Kapitel, 2. Mose 17. Dann wies der Herr Mose an, schreib dies zur Erinnerung auf und schärfe es Josua ein. Ich werde die Amalekiter vernichten, sodass sich niemand mehr an sie erinnern wird. Und aus dieser tiefen Überzeugung, die im Volk Israel gesetzt worden ist, die Amalekiter restlos sollen auszurotten, ist jetzt auch die israelische Politik, die Hamas möchte ausrotten. Etwa 400 Jahre später, nach dieser Geschichte, ist genau die Amalekiter, genau die Situation am König Saul zum Fallstrick geworden. Und so ist er als König verworfen worden, wo er den Auftrag, die Amalekiter ganz zu vernichten, auszurotten, nicht nachgekommen ist, sondern der König Agag und auch noch Vieh, gutes Vieh und so weiter, behalten hat. Und so hat Gott ihn verworfen als König. In unserem Leben gibt es auch Amalekiter. Es gibt auch Feinde in unserem Leben, die unser Leben vermiesen möchten. Es sind keine Krieger mit rüstigen Pferden und Wagen. Der Paulus identifiziert sie im Epheser 6, Vers 12. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Also unsere Amalekiter in unserem Leben sind die bösen Mächte. Steht da. Und Gewalten von der unsichtbaren Welt gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Das sind Feinde, die einem Nachfolger von Jesus das Leben vermiesen möchten, die ihnen möchten Freude nehmen und manchmal sie sogar zur Aufgabe zwingen. Die Amalekiter können folgende Gesichter haben. Die können ganz ein breites Spektrum von Gesichtern haben. Ich möchte ein paar aufzählen. Zum Beispiel, es können das andere Götter sein. So die Amalekiter, andere Götter aus dem Leben. Es hat mal jemand den Satz gesagt, der mir sehr gut gefällt, der heisst, denn das, für das du lebst, das ist dein Gott. Denn das, für das du lebst, das ist dein Gott. Das, was deinen Tagesablauf bestimmt, vielleicht auch deine Laune bestimmt. Oder dein Denken, das ist dein Gott. Ich habe vorher schon erwähnt, Fußball Euro 24. Ich habe kürzlich mit jemandem so ein Gespräch darüber. Ist das richtig, dass wir als Chile zum Beispiel das Public Viewing machen? Ist das nicht irgendwelche Götzendienste, die wir da machen? Meine Antwort war, ich glaube, wir dürfen der Sache Freude haben im Leben. Aber eben, sobald, wir müssen sehr vorsichtig sein, bei vielen anderen Sachen auch, Fußball hat sehr, sehr starkes Potenzial, zum Gott zu werden. Aber ich glaube, es darf nicht unser Leben bestimmen. Es darf nicht unseren Tagesablauf, unsere Agenda. Es soll nicht unser Denken und unsere Laune bestimmen. Gell, Marcel, heute Abend, in den Engländern sollten verlieren. Unser Moderator ist sehr stark ein England-Fan. Einfach zum. Also, so andere Götter, denn das, für das du lebst, das ist dein Gott. Ein anderer so Bereich von so unsichtbaren Mächten sind Suchtverhalten. Paulus sagt ja an einer Stelle, 1. Korinther 6, Vers 12, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Es ist zwar alles erlaubt, doch ich will mich von nichts beherrschen lassen. Es wird dort etwas zur Sucht, wenn uns gute Sachen vielleicht, grundsätzlich gute Sachen, beherrschen tun. Das können gute Sachen sein wie Wein, Alkohol, Bier, Essen, Filmserien, Social Media und andere Sachen. Das, was uns beherrschen will in unserem Leben. Ein weiterer Bereich sind so Belastungen von den Vorfahren. In mehreren Familiengeschichten, wenn man diese aufzeichnet, die Familiengeschichte aufzeichnet, sieht man, oder fällt einem vielleicht auf, dass es so Sachen sich wie durchziehen. So vielleicht Jähzorn zum Beispiel, Siege von ungesunden Beziehungen, Eheprobleme, Scheidungen, Suchtverhalten, finanzielle Probleme allenfalls auch. So Familienbelastungen, die so in Familien hineinhocken. Das sind also Amalekiter, die unser Leben mies machen. Unversöhnlichkeiten. Manchmal kommen Menschen einfach nicht darüber hinweg, dass ihnen Unrecht geschehen ist. Und indem sie nicht vergehen, gibt es auch keine Versöhnung. Zurück bleibt eine Bitterkeit im Leben. Und ein stark limitiertes Leben. Und der nächste Punkt hat genau mit dem zu tun, mit der Unversöhnlichkeit. Es gibt natürlich auch ganz schlimme Sachen, die Menschen erleben in ihrem Leben. So erfahrenes Unrecht. Das kann körperliche, emotionale oder auch rituelle Missbrauch sein, die sehr, sehr stark verbreitet sind. Und solche Traumata vermiesen unser Leben aufs Ärgste. Sind aber auch Finden letztlich. Versteckt sich dahinter Finden, so Amalekiter in unserem Leben. Auch Festlegungen, die wir aufgrund von erfahrenen Verletzungen in unserem Leben gemacht haben, oft schon als Kind. Wenn wir Erfahrungen gemacht haben in der Schule zum Beispiel, wenn wir vom Lehrer geschlagen worden sind aus einem Grund oder so, was mir passiert ist, dann tun wir manchmal so Sätze mitnehmen ins Leben hinein zum Überleben, oder? Zum Beispiel, ich muss besser sein als die anderen. Oder, ich kann das nicht. Oder es ist gefährlich, Gefühl zeigen. Oder so Familienfestlegung ist oft auch, wo ich auch in meiner Familie ein bisschen mitbekommen habe, wir können uns das nicht leisten. Es gibt ganz viele so Festlegungen, so Sätze, die man mal ausgesprochen hat, die tief im Herzen sind, die vielleicht wichtig sind für eine gewisse Zeit zum Überleben, aber die wir mitnehmen in unser ganzes Leben hin. Das sind so Amalekiter, die unser Leben die immer wieder auftauchen. Und solche Sachen erlauben den bösen Mächten und Gewalten der unsichtbaren Welt einen destruktiven Einfluss auf unser Leben auszuüben. Hildegard von Bingen hat mitten im Mittelalter hat sie den Satz gesagt, die Kunst der Menschwerdung besteht darin, die Wunden in Perlen zu verwandeln. Das hat etwas damit zu tun, die Verletzung in unserem Leben, die Einflüsse in unserem Leben, die können jetzt verwandeln. Das geschieht durch viel Sieg in Kämpfen. Und die Aufgabe von unserem Leben ist es, die restlos, die Amalekiter restlos auszutilgen aus unserem Leben. Wir stehen mega in der Gefahr, wenn wir in der Nachfolge von Jesus stehen, dass wir manchmal gar nicht wissen, welches Land uns eigentlich gehört zu mir. Und wir lassen Sachen wie in unserem Leben stehen, wenn wir die doch kennen, ja, das gehört einfach dazu. Und wir limitieren unser Leben damit, weil wir nicht wissen, dass das Land wäre, das uns verheißen ist, zum Einnehmen. Und das ist etwas, was uns das Leben lang begleitet. Ich bin immer noch dran in meinem Leben, zum Amalekiter, die sich zeigen, identifizieren und versuchen auszurotten. Und ich möchte euch sagen, wie dass wir die ausrotten können. Aufgrund von der Geschichte vom Volk Israel in der Wüste. zeigt uns die richtige Strategie aus, die modellhaft ist auch für die Nachfolge Jesu. Das ist ein Jahresthema für die, die das nicht wissen. Folge du mir nach. Dazu lese ich euch ein paar Verse wieder vor aus dem 2. Mose 17, wo uns die Strategie verraten wird. Und so steht Verse 9 bis 11. Mose befahl Josua: Wähle dir Männer aus und kämpfe gegen das Heer von Amalek. Morgen werde ich mich mit dem Stab Gottes in der Hand auf den Hügel dort stellen. Josua tat, was Mose ihm gesagt hatte. Also Josua ist in den Krieg gezogen. Ganz wichtig. Oft glauben wir in dieser Geschichte nur zu lesen, dass der Mose betet hat auf dem Berg. Aber der Josua ist in den Krieg gezogen. Und dann Josua tat, was Mose ihm gesagt hatte. Er führte seine Männer in den Kampf gegen die Amalekiter. In der Zwischenzeit stiegen Mose, Aaron und Hur auf den Hügel. Solange Mose seinen Arm hochhielt, waren die Israeliten im Vorteil. Doch immer, wenn er seinen Arm sinken ließ, gewannen die Amalekiter die Oberhand. Das ist mal eine Strategie. Ich möchte es euch erklären, was das für uns heute bedeutet. Kriegsstrategie heisst beten und kämpfen. Beides. Beten und kämpfen. Beides gleichzeitig. Beten und zu tun sollen wir nicht voneinander trennen. Martin Luther hat einen bekannten Satz einmal gesagt: Man muss beten, als ob alles Arbeiten nichts nützt, und arbeiten, als ob alles Beten nichts nützt. Beides, mit vollem Herzen. Josua ist in den Kampf gezogen, mit vollem Herzen. Mose ist auf den Berg aufgegangen mit dem Aaron und Hur, mit vollem Herzen beten. Beides miteinander. Das ist Strategie, um die Amalekiter in unserem Leben auch zu vernichten, zu töten, ausrotten. Unter der Nachfolge von Jesus gibt es manchmal so zwei Lager. Es gibt so die technokratischen, nenne ich es mal, Nachfolger. Technokratische Nachfolger sind Menschen, Nachfolger, die vieles aus eigener Kraft versuchen zu tun. Die vor allem auf der Josua-Seite sind und sagen, wir müssen kämpfen. Wenn denn überhaupt, solange man mag. Wir müssen kämpfen. Und wenn alle Stricke reissen, wenn wir manchmal auch Zeugnis hören, oder? Ich bin beim Arzt, ich habe da und da und da gemacht und nach 3 Jahren habe ich gemerkt, ich könnte noch die Gemeindeleitung bitten, dass sie betet dafür. Das ist so technokratisch und das ist, ich glaube, bei uns sehr stark verbreitet. Ich bin auch immer ein Technokrat. Eben, wenn man krank ist, wenn so Amalekiter im Leben sind, einfach zuerst einmal kämpfen und wenn es irgendwie gar nicht mehr weitergeht, dann könnte man auch mal daran denken, auch noch zu beten. Da gibt es aber auch die spiritualistischen Nachfolger. Das ist so ein bisschen das Gegenteil. Das sind so die, die nach der richtigen Gebetstaktik forscht und die versucht herauszufinden, welchen Knopf muss ich drücken, dass Gott endlich handelt. Und von Luther Gebetstaktik herausfinden und Seminar besuchen und Predigten hören und so weiter, realisieren sie gar nicht, dass sie auch Schritt tun sollten. Dass es auch darum geht, zum Schritt zu tun. Josua, kämpfen! Beides miteinander, technokratisch und spiritualistisch gemischt. Beides braucht es. Es ist beides wichtig gleichzeitig. Wie sollen wir beten? Der Mose ist mit dem Aaron und dem Hur auf die Höhe von einem Hügel gegangen, steht auf die Höhe von einem Hügel. Berge, Hügel sind in der Bibel Ort, wo Menschen Gott begegnet ist, wo Gott gegenwärtig ist. Es ist abseits so ein vom Alltagsgeschehen auf dem Berg oben, wo Gott gegenwärtig ist. Ich glaube, wir brauchen das als Nachfolger von Jesus im Kampf gegen Amalekiter in unserem Leben, im Kampf für die Freiheit auch. Brauchen wir das, so Berge, so das regelmäßige Aufsuchen von Gott in der Stille? Wir können nicht über das... Ja... Ohne das geht es nicht. Ohne die Stille von Gott. Das Aufsuchen von Gott auf dem Berg. In der Abgeschiedenheit. Liebe Leute, in der Nachfolge von Jesus ist das ein wichtiger Part. Und wie sollen wir handeln? Auch da können wir anschauen. Der Josua hat die Amalekiter angegriffen. Sie haben betet und gleichzeitig haben sie praktische Massnahmen ergriffen. In der Seelsorge nennt man das Verhaltenstherapie oder auch in der Psychiatrie Verhaltenstherapie. Ich möchte ein Beispiel machen, wo mir gerade diese Woche begegnet ist, in einem Gespräch von Problemen, von der Problematik von der Pornografie. Wie könnte das aussehen, die Kampfstrategie, ja, am Beispiel von der Pornografie? Es könnte so aussehen, dass man, wenn man im Kampf steht, dass man Freunde bittet, hey, bete für mich, ich habe ein Problem. Ich habe eine Amalekita, die ich möchte ausraten in meinem Leben. Ich mag mich erinnern, in den James-Zeiten, als ich eine Jugendarbeit gemacht habe, da haben wir einmal, ich weiß nicht wie lange, wochenlang, jede Woche einen Tag gefastet und betet für eine Person, die ganz stark die Pornografie-Sucht gehabt. Und uns bittet hat, um den Kampf mit ihm zu führen, auf den Berg, auf das Gott, die Arme heben zu Gott und beten für das. Und gleichzeitig ist ein Beispiel von der Pornografie vielleicht auch gut, wenn man ein Dispositiv errichtet, wenn man Menschen hat, wo man vielleicht Rechenschaft ableitet, ja, Rechenschaftsbeziehungen eingeht. Und wenn man Ersatzhandlungen in den Zeiten der Versuchung herausfindet, die einem helfen kann in solchen Zeiten. Verhaltenstherapie, dass die neurologischen Hirnströme, dass sie anfangen anders fließen in Zeiten von der Versuchung. Beides braucht es, Gebet und das Tun, das Handeln. Oder ein Beispiel von den Unversöhnlichkeiten, dass wir dort beten, ins Gebet gehen, wenn wir Sachen haben, die wir nicht vergeben können im Leben, die hängen bleiben, und Gott fragt, was für konkrete Schritte kann ich tun? Was für konkrete Schritte kann ich tun? Aus dem Gebet rauskommen, in die konkreten Schritte hinein. Beides braucht es. Das Gebet langt in vielen Fällen nicht. Und das ist nicht, weil Gott nicht mächtig wäre. Und wir selber noch mit unserem Beitrag leisten. Beides ist von Gott. Ich sehe das später, wir werden das später noch sehen. Aber es braucht beides. Es braucht das Gebet und konkrete Schritte zu tun. Ich lese weiter im 2. Mose 17, Verse 13 und 14. Nein, 12 und 13. Als nun Moses Arme schwer wurden, suchten Aaron und Hur ihm einen Stein, auf den er sich setzen konnte. Dann stützten sie seine Arme, der eine den linken und der andere den rechten. Auf diese Weise blieben seine Arme oben, bis die Sonne unterging. Deshalb gelang es Josua, das Heer von Amalek zu schlagen. Das finde ich auch spannend. Also die Geschichte und der Fokus. Es wird nichts gesagt, wie sie gekämpft haben. Aber sie haben gekämpft. Aber der Fokus liegt auf dem Gebet. Das Gebet ist die Grundlage. Das Gebet, glaube ich, ist auch der Ort, wo wir schneller müde werden. Und darum hat die Gemeinschaft so eine grosse Bedeutung. Der Mose ist nicht alleine auf den Berg gegangen, sondern mit dem Aaron und dem Hur ist er auf den Berg gegangen, die ihn gestützt haben. In schwierigen Zeiten brauchen wir einander, um einander zu ermutigen und zu stärken, zu unterstützen, weil keiner von uns ist stark genug, um in den Herausforderungen und Versuchungen vom Alltag alleine siegerig zu sein. Aber wenn wir zusammenhalten, können wir miteinander Siege ringen, was alleine unmöglich ist. Und solche Gemeinschaft können wir erleben hier in der Kirche. Von da gibt es Kirche. Kirche ist nicht einfach nur der Ort, wo man zusammen unter einem Wort sitzt, zulässt, sondern es ist ein Ort, wo man miteinander in den Kampf geht, in den Gebetskampf. Kleingruppe zum Beispiel ist ein super Ort, Kleingruppe konkret. Ein super Ort, um miteinander über die Amalekiter reden, die gerade im Leben sind und miteinander uns Gebet ist und dann verbindlich auch miteinander den Weg zu gehen. Oder auch seelsorgliche Begleitung, die wir ja auch anbieten hier. Menschen, die mit einem Weg gehen. Auch ich habe jemanden, und ich mich regelmäßig, einen geistlichen Begleiter, den ich mich regelmäßig treffen tue und wo wir Amalekiter identifizieren und miteinander einen Schlachtplan erstellen, wie dass wir die Amalekiter angehen könnten. Problemzonen ist eher im Gebet als im Kampf. Das ist der neuralgische Punkt, ist das Gebet. Und es ist der Boden von jedem Kampf, ist das Gebet. Dort, wo sie im Gebet stark waren, dort waren sie siegreich. Aber sie mussten kämpfen, versteht ihr? Es braucht beides. Ich bleibe dabei, es braucht beides. Aber das Gebet ist der Boden. Und vielleicht eben aus gemeinsamem Gebet. Das ist Strategie, um siegreich zu sein im Leben. Amalekiter ausrotten. Bis auf den Letzten. Und ich kann euch versprechen, wir sind das Leben lang dran. Ich bin überzeugt davon. Vers 15, Mose errichtete einen Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Banner. Ah, das ist nochmal so, das ist nochmal so ein genialer Vers. Der Herr ist mein Banner, Yahweh Nissi ist sein Name. Ich finde es absolut faszinierend, wie Gott, wie der Mose Gott immer den Namen gegeben hat, wo in dem Moment vom Kampf, auf dem Weg, der Nachfolge wichtig gewesen sind. Und Yahweh Nissi, das ist wichtig im Kampf gegen die Amalekiter in unserem Leben. Yahweh Nissi. Nach dem Sieg hat Mose einen Altar errichtet als Ausdruck von der Dankbarkeit, weil er gewusst hat, wem er das Sieg zu verdanken hat. Dann hat Gott den Yahweh Nissi angebetet. Ein Banner. Der Herr ist unser Banner. Ein Banner ist so eine Flagge, die an einer Stange ist, wo man so am Boden hineinsteckt, oder? Ich glaube, das ist heute nicht mehr so, aber früher, als ich noch Jungscherler war, ich war ja Vollblut-Jungscherler und Leiter, da hat jede Jungschar so große Pfingstschlager gegeben. Und jede Jungschar hat seinen Banner gehabt. Den hat man eingesteckt in der Zeltstadt, den hat man fest verpflanzt in der Zeltstadt. Also, mit dem hat man sich identifiziert, oder? Wir sind die Jungschar Rommenshorn. Und solange die Flagge im Zeltdorf vor dem Zelt stand, ist alles in Ordnung gewesen. Die Hauptaufgabe von der Nachtwache war, den Banner zu bewachen. Und wehe, am nächsten Morgen ist der Banner nicht mehr vor dem Zelt gestanden. Das war die größte Katastrophe, die es gegeben hat. Was ob das andere auch noch so erlebt hat. Ich glaube, das ist nicht mehr so heute. Aber damals hat man noch recht so, ein bisschen, so Kämpfe zwischen den Jungscharen und so weiter ausgefochten, vor allem in der Nacht. Ich bin mega stolz gewesen, zum Teil und unter dem Banner von der Jungschar Rommenshorn zu stehen. Ich bin mega stolz gewesen als Jungscherler. Weil ich meistens erfolgreich gewesen. Wir haben meistens gewonnen. Erfahrungsgemäß sind wir relativ erfolgreich unterwegs gewesen. Aber das Banner ist ein Zeichen von der Zugehörigkeit, von der Identität, von der Loyalität und von der Autorität von den Menschen, die sich unter dem Banner versammeln. Und ich habe vorhin gesagt, unter dem Banner von der Jungschar Rommenshorn bist du meistens erfolgreich gewesen. Unter dem Banner, ja, wenn ich sie, bist du immer erfolgreich. Und ich glaube, das ist so wichtig im Kampf, wenn wir den zweigleisigen Kampf führen, oder? Im Gebet und im Handeln, ist so wichtig, dass wir uns innerlich bewusst sind, wenn wir stehen unter dem Banner, unter dem Yahweh Nissi. Das ist das, was uns die Identität gibt. Identität ist eine riesige Frage. Im Kampf gegen die Amalekiter, wir müssen wissen, wer wir sind und wir müssen wissen, was uns zusteht. Das ist absolut wichtig und darum ist das Yahweh Nissi, das ist unter dem Banner laufen ist eine Riesenehre, unter dem Banner vom Herrn laufen. Und ich lade euch ein, das Bild mitzunehmen in euren Alltag hinein. Wir laufen unter dem Banner Yahweh Nissi. Der Paulus schreibt auch über die Identität im Galater 4, Vers 7. Einfach, weil ich vorher gesagt habe, die Identität ist so wichtig. Dort steht, darin zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Unter dem Banner, ja, wenn ich sie, darf uns bewusst werden, wir sind Kind Gottes, Sohn und Tochter Gottes. Wir sind nicht mehr Sklaven. Wir sind nicht mehr den Amalekiter verpflichtet, wir sind frei. Das Erbe von Gott gehört uns. Indem Mose den Herr als sein Banner bezeichnet hat, hat er zum Volk gesagt, Yahweh, der Herr, ist unsere Identität. Ihm verdanken wir unser Leben. Und jetzt kommt die Frage nochmal, stimmt es wirklich, die gewagte Aussage vom Anfang, stimmt es wirklich, dass man unter dem Banner immer gewinnt? Jetzt würde es mich wahnsinnig interessieren, was deine Antwort ist auf die Frage. Stimmt das, dass der Nachfolger von Jesus immer Gewinner ist? Ich wage mich aus und sage absolut ja. Absolut ja. Ohne Wenn und Aber ja. Es bedeutet aber nicht, dass sich das Leben immer als Sieg anfühlt. Das nicht. Es kann bedeuten, dass es durch Not, Leid, Krankheit und Tod geht. Es wird durch Krankheit und Tod gehen, hundertprozentig. Tod ganz sicher. Aber wir können selbst in diesen Zeiten siegreich sein. Man kann siegreich sterben. Man kann siegreich durch Krankheit gehen. Manchmal redet uns Gott aus der Krankheit, aus der Not, aus dem Leid. Manchmal führt er uns durch. Aber immer siegreich. Sieg ist nicht eine Frage vom Gefühl. Ist nicht eine Frage, fühle ich mich immer als Sieger. Das ist eine Realität in der unsichtbaren Welt. Und hundertprozentig, ich gebe dir Garantie, wenn du den zweigleisigen Kampftaktik unter einem Banner «Ja, wenn ich sie» führst, gehst du siegreich durch dein Leben. Hundertprozentig. Aber wenn wir aufhören, dann will ich Kinder ausrotten in unserem Leben. Dann holen sie uns ein und massakrieren uns, locken uns unter ein fremdes Banner, das viel verspricht und nichts hält. Kommen wir zum Schluss. Josua war ein begabter Militärgeneral. Er hat Menge Kampf geführt. Er hat den Auftrag gehabt, die Israeliten im Kampf zu führen. Der passend ist sehr passend, dass sein hebräischer Name Jeshua heißt. Jeshua. Jahwe ist Heil. Jahwe ist Heil. Etwa 14 Jahrhunderte später, nach Josua, ist im gleichen Teil der Welt ein Bub geboren. Was hat er für einen Namen gehabt? Josua. Jeshua, griechisch Jesus. Es ist kein Zufall, dass die gleichen heissen. Wie der Josua das Volk Israel aus dem ruhelosen Dasein an einen Ort vom Frieden und von der Fülle geführt hat, so ist Jesus auf die Welt gekommen, seine Nachfolger. Durch die Herausforderungen siegreich, durch die Herausforderungen vom Leben zu führen, an einen Ort vom Frieden und von der Fülle. Amen. Vater im Himmel, ja, wenn ich sie, danke, dass wir auch was Seta-Kille dürfen unter deinem Banner laufen. Ein Zeichen von unserer Identität, wo du bist. Wir identifizieren uns über dich. Als deine Tochter, als dein Sohn. Und ich danke vielmals, Herr, dass das der Ort, dass das der Punkt ist, um erfolgreich zu sein im Leben. Nicht erfolgreich im menschlichen, weltlichen Sinn, sondern siegreich im geistlichen Sinn. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Herr, lass uns das bewusst werden. Was für ein Erbe wir dürfen antreten, weil wir deine Kinder sind, als Nachfolger von dir. Und lass uns bewusst werden, was alles uns gehört, welches Land du uns versprochen hast, dass wir den Fuß draufsetzen können und das Land einnehmen können. Herr, du siehst, wo jeder Einzelne von uns steht. Ich bin überzeugt davon, es gibt einige, die durch grosse Herausforderungen sind, die im Kampf sind mit irgendwelchen Amalekiten oder Amalekiten angefangen haben, dulden in ihrem Leben. Herr, ich bitte dich darum, mach uns sensibel durch deinen Geist, dass wir den Weg gehen können, dass wir den Kampf führen können im Gebet und durch konkrete Schritte, dass wir einander unterstützen können unter deinem Banner. Amen.